Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird präsentiert von Breitling. Tickt präzise und bleibt cool. Selbst wenn die Welt mal aus dem Takt geraten. Schweizerisch seit 1884.
Willkommen zu Bern einfach vom Freitag, 12. September 2025. Am Mikrofon Dominik Feusi im Medienzentrum vis-à-vis vom Bundeshaus und in Zürich, Gami Lothe. Hoi Gami.
Hoi Dominik.
Ja, heute läuft ganz viel Bundesrat da, aber in der Welt redet man eigentlich über etwas ganz anderes, nämlich immer noch den Mord an Charlie Kirk. Du hast die Nachrichtenlage für den Nebelspalter verfolgt. Wie weit ist man jetzt? Wir nehmen auf am 4 Uhr am Abend, vielleicht müssen wir offenlegen. Was läuft im Moment?
Ja, es ist so, dass der Donald Trump eigentlich bei Fox News heute die grosse Ankündigung gemacht hat. Er hat nämlich bekannt gegeben, dass man sich ziemlich sicher sagt, dass man eben den Verdächtigen hat. Es hat auch geheißen, dass es heute Ortszeit am 3 wird bei uns, also Ortszeit Schweiz, am 3 wird eine Pressekonferenz geben vom FBI. Die ist jetzt verschoben worden. Also aktuell Zeitpunkt von dieser Aufnahme hat die noch nicht stattgefunden, aber was man mittlerweile kann sagen, ist, es ist ein 22-jähriger Mann und er heisst Tyler Robinson. Und wo hat man den aufgegriffen? 3,5 Stunden weiter weg als vom Campus. Also man weiss, er hat eine rechte Strecke müssen hinter sich zurückbringen. Es gibt noch keine genauen Informationen über ein Auto oder wie das genau passiert ist. Er hat sich aber gemäss Donald Trump nachher selber gestellt. Und ausschlaggebend dafür war, dass man beim FBI ja die Bilder veröffentlicht hat. Man hat ja die Öffentlichkeit um Tipps gebeten und man weiss, es ist ganz, ganz viel reingekommen. Es hat auch eine Belohnung gegeben von $100,000. Und was man gesehen hat, ist das Bild, ein junger Mann, schwarzes Langarm-Shirt mit etwas, das aussieht wie eine US-Flagge auf dem Shirt, graue Converse-Sneakers, also etwas doch sehr, sehr Auffälliges, wo man dann auch weiss, wenn das jemand ist, den man kennt, hey, der trägt doch die immer. Und so etwas muss passiert sein, weil, wenn das so stimmt, wir haben eben die Pressekonferenz noch nicht, dann sollte der Vater müssen da seinen Sohn erkannt haben und der eben dazu motiviert haben, sich dann den Behörden zu stellen. Das der aktuelle Stand, natürlich eben ein bisschen mit Vorsicht zu geniessen, weil das alles ist in einem Fox-Interview, Fox-Gesprächrunde rausgekommen und noch nicht in dem Sinn offiziell kommuniziert, aber ist auch die Art von Donald Trump, dass er so eine Information dann halt in so einer Fernsehsendung, in einer Talksendung, Fox Friends hat es geheissen, rauskommt und die ganze Welt wartet jetzt in dem Sinn auf die Pressekonferenz, um zu wissen, was da genau die Details sind, die man auch herausgefunden hat, wo man halt eben doch noch viel Fragen hat.
Was ändert das oder bei dieser ganzen Geschichte? Weil mich nimmt Wunder, der Markus hat das ja auch in seinem Memo angezogen. So ein Mörd könnte ein Land letztlich auf einen Weg schicken, der nicht gut rauskommt. Oder? Ist jetzt das, wenn man den sehr schnell hätte, wenn er vielleicht eben sich selber gestellt hat, vielleicht sogar als Geständnis abgeleitet hat, ist dann alles wieder gut? Oder hast du das Gefühl, jetzt auch, weil du das verfolgt hast, da ist etwas passiert, das ist eine Wunde, die noch länger blühtet, auch wenn man vielleicht den Fall gelöst hat?
Ich habe vor allem den Eindruck, dass es für ein Gerechtigkeitsgefühl, das die Leute haben, sehr, sehr wichtig war, dass man jetzt hier einen Erfolg hat und dass das nicht sich über Wochen, Monate oder vielleicht noch länger hinzieht und man keine Antworten hat, weil die Öffentlichkeit ist in Schock und sie verlangt nach Antworten. Man muss wissen, wer ist die Person, was ist die Motivation für da gewesen und man will eben auch, dass es Gerechtigkeit gibt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man als Gesellschaft mit dem Attentat auch klarkommen kann. Weil was man auch erlebt hat in den letzten Tagen und wenn auf Social Media war wirklich ja brutal, was da an Gerüchten kursiert, Verschwörungstheorien. Es sind zwei Personen ja verhaftet worden, die man wieder freilassen musste, dann ihre Namen aber öffentlich wurden. Also ganz, ganz viel Chaos auch in dem drin. Und jetzt ganz wichtig in dem, klare Kommunikation seitens FBI. Was weiss man, was ist das Motiv, was kann man sagen? Und das ist ein wichtiger Schritt in dem Ganzen. Aber es ist schon etwas, wo man merkt, wo ganz eine tiefe Wunde hinterlassen hat. Dass man jemanden ermordet, dem sein Modell ist es, an eine Universität zu gehen. Der Platz, der in unserer Gesellschaft steht, für den Diskurs, für den Austausch und mit jungen Leuten debattiert hat und versucht hat, ja, seine Meinung und die Meinung von anderen zu Wort zu lassen, dass das natürlich einen ganz tiefen Schnitt und eine ganz tiefe Wunde hinterlässt in unserem Verständnis von einer freiheitlichen Gesellschaft und Demokratie, ist natürlich klar. Und ich hoffe ganz, ganz tief, dass wir das auch in dem Sinn heilen und eben die Gerechtigkeit auch stattfinden kann.
Das hoffe ich natürlich auch. Ich finde es verrückt, dass es hat selbstverständlich, nicht von offizieller Seite, aber es hat selbstverständlich linke Stimmen gegeben, die gesagt haben, ja, irgendwie verdient er das. Mhm. Das ist wirklich aufgefallen in den USA, selbst auch in Europa. Aufgefallen ist mir die deutsche Moderatorin Dunja Hayali, oder? Wo zwar, das machen sie dann immer, sagt, ja, nichts kann einen Mord rechtfertigen, aber der Herr Kirk hat, und dann, ich habe es nicht gezählt, ich glaube, 7, 8 oder 9 Adjektiv, also rassistisch, rechtsextrem, misogyn, sexistisch, frauenverachtend, einfach alles. Ich glaube, die hat gar nicht zugelassen, weil das ist ja die Spezialität von ihm ist ja gewesen, dass er unglaublich rational argumentiert hat. Also egal, was gekommen ist, er hat sehr oft auch Gegenfragen gestellt. Das hat einen an Dionysos erinnert, wo er in seiner Tonne gehockt ist und einfach Fragen gestellt hat. Und so weiter. Also das ist, und genau darum ist er wahrscheinlich auch so gehasst worden von links, weil er eben sau gut war in dem. Sind nicht alle gleich gut. Mhm. Aber wenn er einfach zurückgefragt hat und dann letztlich, wenn die Person dann irgendwo wie erleidet war, dann hat er selbstverständlich seine Meinung noch gesagt. Oder so.
Ja, und auch die Art von Respekt, die er hatte, oder? Er hat den Leuten ein offenes Mikrofon gegeben, er hat ihnen Zeit gegeben, um ihre Argumente zu erklären, hat sich bedankt für das Gespräch, hat auch sehr oft immer nachgefragt, ob die Leute bereit sind, dann ihre persönliche Geschichte zu erzählen, wieso sie so denken. Er hat auch sehr viel von sich preisgegeben und gleichzeitig, man darf auch nicht vergessen, er ist nicht ein gewählter Vertreter. Und das ist schon mal etwas anderes als bei Mord an Politiker, oder? Wo man immer sagt, hey, da geht es auch um eine gewisse Zeit um die Repräsentation vom Staat. Man sieht die gar nicht mehr als Menschen. Und da hat man in dem Sinne einen Aktivist, einen jungen Mann, Familienvater, der wirklich mit Free Speech, Debatte und Diskurs Opfer geworden ist und hat müssen sterben, ermordet worden ist. Und das ist schon brutal. Und ich glaube, das wird ganz, ganz tiefe Wunden in unserer Gesellschaft hinterlassen, sei es jetzt auf der linken, rechten Seite oder in der Mitte, dass man da wirklich nicht mehr anstehen kann und einfach den Diskurs suchen.
Debatte ist ein gutes Stichwort, nämlich wir machen das in einem Nebenspalt trauen. Nicht so wie der Herr Kirk, wir machen es schweizerisch, aber wir machen Brüssel einfach am 29. September 2025 in Winterthur im Club zur Geduld, Merkgasse 22. Die Türöffnung ist am 6. Es fängt um 6:30 an und wenn ihr uns auf YouTube konsumiert, dann ist irgendwie, glaube ich, da oben jetzt irgendwo ein Link, der euch zu einem anderen Link führt, wo ihr euch dann könnt anmelden. Wenn ihr sonst konsumiert, dann findet ihr uns in den Shownotes unten dran verlinkt, wie ihr euch könnt anmelden oder einfach auf nebelspalter.ch/events Brüssel einfach am 29. September mit dem Martin Hübscher. Ja, wird lustig. Aber jetzt gehen wir in die Schweiz. Ja, ich habe diese Woche, das ist die Sessionswoche, du bist auch mal zu Bern gewesen. Da wird auch, ist ganz wichtig, ein bisschen mit den Leuten schnurren, schnädern, genau anhören. Und immer sich auch, ich muss auch ständig Notizen machen, sonst vergiss ich es wieder. Ein Thema unter dem Bundeshaus war wirklich gewesen, so, wie tut man jetzt alle die Initiativen zu den Beziehungen mit der EU untereinander bringen. Und ich habe etwas gehört, das Gerücht, das ich heute im Bundeshausbriefing ein bisschen verbreitet habe. Und ich tue es auch unten dran, auch verlinken in den Shownotes, oder? Die Nachhaltigkeitsinitiative von der SVP, oder? Die ist ja eigentlich, wenn wir die annehmen, dann gibt es eigentlich keine Rahmenverträge mehr. Und bis jetzt hat man das Gefühl gehabt, ja, rein so von der Reihenfolge, kommen wir die zuerst dran? Oder müssen wir das zuerst machen? Und auch so ein bisschen, weißt du, von der politischen Kultur, dann ist das vom Tisch. Und dann kann man über die Rahmenverträge abstimmen, oder? Und jetzt habe ich aber die Woche gehört, es gibt noch ein anderes Szenario, dass man es hinterher schiebt, bis nach der Abstimmung über die Rahmenverträge und vor allem bis nach der eidgenössischen Wahlen. Das geht relativ knapp mit den Fristen, das ist ja im Parlamentsgesetz drin, aber nur, wenn man einen Gegenvorschlag beschließt. Und übernächste Woche kommt die Nachhaltigkeitsinitiative im Nationalrat und lustig, es gibt einen Antrag für einen Gegenvorschlag. Das ist jetzt nicht neu, das hat der Gerhard Pfister, der damalige Mittepräsident, schon vor einem Jahr angekündigt. Aber die Überlegung von ihm ist nicht nur, ja, wir müssen etwas machen gegen Zuwanderung, etwas Besseres als der SVP-Vorschlag, sondern es geht nicht mehr noch um etwas anderes. Seine Parteibasis ist nämlich ziemlich kritisch gegenüber der Zuwanderung. Er kann immer sagen, ja, wir wollen ja etwas machen. Er kann so besser die SVP-Initiative bekämpfen und er kann dann im Abstimmungskampf, oder dann kann er seiner eigenen Basis letztlich sagen, schaut, ich wollte ja etwas machen, ihr müsst ja jetzt da Nein stimmen und meinen Gegenvorschlag müsst ihr befürworten, oder? Es geht ihm natürlich auch um die Wahlen und er selber hat ein bisschen grantig reagiert. Ich habe ihn telefonisch nicht erreicht, weil er ist telefonisch nicht mehr gut zu erreichen. Nicht nur für mich, aber auch für mich. Ich habe dann ein SMS geschrieben, seine Antwort, die ich jetzt nicht zitiere, weil sie ist off the record gewesen. Ist mehr oder weniger gewesen, lassen Sie mich in Ruhe mit dem Zeug, oder? Es ist einfach, ja, und das ist für mich immer das Zeichen, dass es stimmt. Aber ich finde es noch verrückt, weißt du, wie wir jetzt das taktieren. Es erinnert mich an House of Cards, oder an die recht grusige, aber interessante Netflix-Serie, wo ein US-Senator alles macht, um Präsident zu werden. Und da macht man alles, damit man für die Rahmenverträge den Teppich ausholen. Wie tönt das für dich?
Ich finde es schon spannend. Es ist für mich schon ein neuer Twist, weil es ist sehr lange in der öffentlichen Debatte eigentlich klar gemacht worden, dass die Initiative von der SVP zuerst wird kommen und man halt auch gesagt hat, wenn die angenommen wird, dann bedeutet das, dass die Rahmenverträge vom Tisch sind. Und jetzt, für mich sehr unschweizerisch, das Taktieren. Ich habe immer so den Eindruck gehabt, dass man bei der direkten Demokratie genau weiss, dass ihr Nachteil halt Zeit ist. Oder dass Sachen lang gehen, bis sie zur Abstimmung kommen. Wir haben ganz viele Initiativen, die aufgrund von etwas, was passiert ist, eingereicht werden. Es braucht doch einen langen Moment, bis man dann darüber abstimmt. Das war immer sehr unbefriedigend gewesen. Man möchte ja gerade sofort, wenn die Bevölkerung eine Volksinitiative einreicht, können darüber debattieren. Und jetzt natürlich, wenn man sieht, ja, man nutzt die Frist und man ist bereit dazu, sie zu nutzen. Es bedingt aber einen Gegenvorschlag. Hat das so ein ja, nicht so einen angenehmen Beigeschmack dabei, weil man müsste sagen, als überzeugter Verfechter von der Personenfreizügigkeit, von der Immigration in die Schweiz, anstand sagen, die Schweiz will das nicht, es kommt nicht darauf an, sie wird Nein sagen zu den 10 Millionen Initiativen und dann haben wir sogar noch mehr Statement, wo klar sagt, jetzt haben wir Staat zu dieser Personenfreizügigkeit, man kann mit dem argumentieren, aber vielleicht ist da auch etwas passiert, dass man die Befürchtung hat, dass es eben in der Bevölkerung könnte es ja geben, dass man jetzt möchte da anfangen zu taktieren und das möglichst lang rauszögern, dass sich sogar eben die Abstimmungsreihenfolge wird ändern.
Und damit das geht, muss man auch noch bei den Rahmenverträgen richtig Gas geben. Und dort habe ich diese Woche auch gehört, das neueste Konzept ist, dass man die neuen Verträge, also Strom, Gesundheit und Lebensmittel, dass man das abtrennt. Und dann kann man die sogenannten alten bilateralen Verträge, die kann man dann sagen, also gut, da tun jetzt nicht jede Kommission, die betroffen ist, tut jetzt da irgendetwas reinfasseln, weil das ist üblicherweise ein chaotischer Prozess, der eben lang dauert, wie du sagst, sondern wir machen eine Ad-Hoc-Kommission, selbstverständlich nur besetzt mit EU-Turbos, oder? Und dann tut man das voll durchpeitschen und dann könnte es eben eventuell gehen, dass man den Rahmenvertrag vor den Wahlen vor das Volk bringen, das wäre dann am 6. Juni 2027. Und die anderen drei Sachen dann irgendwann später, wahrscheinlich 2028. Auch da, oder es ist die Art und Weise vom Vorgehen, die ich sehr problematisch finde. Ich glaube auch nicht, dass das wirklich funktioniert, oder? Es würde nämlich heissen, dass zum Beispiel, weißt du, eine staatspolitische Kommission zu der staatspolitischen Dimension von dem Ganzen nichts zu sagen hat. Oder die Wirtschaftskommission, die als die mächtigste und wichtigste gilt, auch nichts zu sagen hat, oder? Sondern nur eben die, ich sage jetzt der mal prophylaktisch EU-Turbo-Kommission. Und du hast es gesagt, wir haben ja kein Verfassungsgericht, wo man dann anrufen könnte oder irgendwie so. Aber es ist einfach tragisch, wenn die Befürworter ihre ganze Glaubwürdigkeit und die ganze politische Kultur aufs Spiel setzen. Weil wir müssen am anderen Montag nach dem Abstimmungssonntag wieder zusammenleben und wir profitieren von einer politischen Kultur, die eben manchmal ein langsam ist, manchmal ein bisschen chaotisch und auch nicht immer berechenbar. Oder weißt du, das Ausrechnen von Fristen, was geht denn auf, was geht nicht wenn und so. Das ist so ein eine Art und Weise, wie wir es eigentlich nicht brauchen, weil wir einen gemeinsamen Wunsch haben, dass es unserem Land gut geht. Und jetzt habe ich das Gefühl, der gemeinsame Wunsch auf der Turbo-Seite ist einfach, dass die Verträge unbedingt durchkommen. Oder? Und dann macht man dann Sachen, die man irgendwie vielleicht irgendwann mal bereut.
Darum bin ich auch gespannt, was denn für konkrete Ideen im Raum stehen, eben für einen Gegenvorschlag, den man ja dann muss, anbringen und forcieren, damit überhaupt die Frist ja ausgedehnt wird, dass man da natürlich als Partei, vor allem aus der Mitte, einerseits kann, vielleicht in einer Meinung kann, davon profitieren. Man kann sich anstellen und sagen, hey, look, so wie die SVP das will, passt uns das nicht, aber wir haben einen Gegenvorschlag, wir nehmen die Sorgen um die Migration sehr ernst. Wie viele Partner man da findet und wie glaubwürdig dann auch der Vorschlag ist, steht für mich noch ein bisschen so in den Sternen. Und ob man das als Bevölkerung nachher auch abkauft, wenn man das eben in den Kontext setzt, dass die Abstimmung dann verschoben wird, dass es später das Datum hat, ist dann schon etwas, wo man die Bevölkerung nicht einfach dumm verkaufen. Die merkt, wenn man als Parlamentarier, als Bundesrat denen will, etwas vorgaukeln und rummauscheln, würde ich so nicht unterschätzen, dass das einfach so rein bürokratisch da durchgeht, sondern dass das natürlich auch bei den Leuten ein gewisses Zeichen aussenden kann, wo man dann an der Urne sich bemerkbar macht.
Das glaube ich auch. Ich empfehle allen Beteiligten, vor allem den EU-Turbos, ein bisschen zurückfahren, vielleicht Platz nehmen in einer Infrarotkabine von Alva Spa. Könnt ihr euch schön runterfahren, Ruhe finden, gesund werden. Gesund, ich bin sicher, das wirkt sich der gesunde Körper dann auch auf den gesunden Geist aus. Und dann findet ihr raus, was richtig, die richtige und für die Schweiz passende Variante ist, wie man mit dem kann umgehen. Und jetzt, damit ihr das wisst, hört jetzt gut zu.
Sind Sie auch gestresst? Dann empfehlen wir Ihnen die hochwertige Infrarotkabine von der Innerschweizer Firma Alva Spa. Wärmen Sie Ihren Körper von innen und entgiften Sie 5-mal mehr als in einer Sauna. Die Infrarotkabine von Alva Spa baut Cortisol ab, lindert Schmerzen in den Gelenken und entspannt Muskulatur. Machen Sie eine Probesitzung in unserem Ausstellungsraum oder testen Sie die Kabine 6 Wochen bei Ihnen daheim. Kostenlos und unverbindlich. Mehr Informationen finden Sie auf www.alvaspa.ch.
Ja, dann gehen wir zum Bundesrat. Der hat heute auch getagt. Zwei wichtige Entscheide. Der Benedikt Ross, Brigadier, wird neuer Chef der Armee und der Serge Bavo wird Direktor vom Nachrichtendienst vom Bund. Das sind ja zwei Personalgeschäfte, die der neue Martin, Bundesrat Martin Pfister geerbt hat. Also er hat noch viel mehr geerbt von der Viola Ammer. Wahrscheinlich sind das die zwei am wenigsten schlimmen Sachen, die er geerbt hat. Er hat die Nominationen vorgenommen und sie heute durch den Bundesrat gebracht. Ja, was sind das für Personen? Beides Leute, die wirklich ganz viele Sachen gemacht haben in ihrem Leben bisher, wo sie dafür qualifiziert. Ich habe von beiden einen guten Eindruck gehabt. Vielleicht einfach schnell der Benedikt oder Benz, wie man ihm offenbar sagt, Benz Ross, jetzt Chef der mechanisierten Brigade 11. Das sind Benzler. Er ist selber auch Benzler. Er hat auch die Benzler-Friesen, nämlich kein Haar. Ich glaube, das ist dort ein bisschen üblich. Und ist nicht allzu gross. Das muss ja auch so mit dem Panzer in den Platz haben. Ja, mir ist in den Sinn gekommen, ich bin ja kürzlich bei der Offiziersgesellschaft Panzer gewesen. Deren ihres Motto ist weniger bla bla, mehr Peng. Ich glaube, das ist gut für den nächsten Chef der Armee. Er hat auch betont, er brauche alle für die Aufgabe. Also er sieht sich nicht jetzt irgendwie als Einziger, der das irgendwie alles kann. Er ist seit bald 30 Jahren, seit 1998, ist er im Instruktionskorps der Armee. Also man hat nach dem Thomas Süssli, der jemand war von außen, hat man wieder einen wollen, der wirklich da langsam aufgekommen ist. Es hat immer Behauptung gegeben, dass der Thomas Süssli auch ein bisschen Mühe gehabt hat mit diesen alten Generälen, wo ihm das übergekommen hat, dass er ein Quereinsteiger war. Ich kann nicht sagen, wie fest das stimmt. Was natürlich ist, der Benz Ross ist auch Chef von der Armeeplanung gewesen, seit 3 Jahren, hat also den Niedergang von der Armee auch noch am Schluss mitgeprägt. Das kann man aber ihm nicht vorwerfen, weil letztlich hat man das Politik, hat ja das Auftrag gegeben, schon 2003 mit der Armee 21, dass man nur noch Kompetenzerhalt macht. Sowohl er wie der Bundesrat Pfister haben gesagt, es ging heute wieder um Verteidigungsfähigkeit und nicht über Kompetenzen erhalten. Das denke ich, das ist wichtig. Ich habe ihn als guten Kommunikator erlebt. Darum bin ich jetzt da optimistisch. Er tritt die Stelle an am 1. Januar. Und ähnliches ließ ich sagen über den Serge Bavo, wobei er ist ein Quereinsteiger, also er ist nicht jetzt beim NDB gewesen, er kommt aus dem EDA, hat aber dort Krisenmanagement gemacht, wo auch schon so ein bisschen die Nähe von der Nachrichtendienst eine Rolle spielt. Und ich muss sagen, auch bei ihm habe ich einen guten Eindruck, wir müssen es die Leute mal schaffen. Beide, sie sind beide sehr wichtig für die Sicherheit von der Schweiz. Ich hoffe einfach auch, dass sie ausstrahlen, die Politik, weil jetzt gerade auch diese Woche mit dem Drohnenangriff auf Polen. Weißt, ich habe das Gefühl, im Bundeshaus, man schläft noch, was die Gefährdung von diesem Land angeht. Das hat heute auch Martin Pfister betont. Also da ist noch unglaublich viel Aufklärungsarbeit nötig. Und die hat Thomas Süssli auch schon hervorragend gemacht. Er war ein hervorragender Kommunikator gewesen. Aber das muss unbedingt Benedikt Ross weiterführen.
Was mich noch wundern würde, hat man an dieser Pressekonferenz etwas gespürt, ob man sich um die Posten gerissen hat oder ob das jetzt wirklich wie beim Parteipräsident oder wenn man Bundesrat sucht, eher eine schwierige Aufgabe war, da jemanden zu finden. Weiss man etwas über das?
Ja, es war so gewesen, oder? Der Bundesrat Martin Pfister hat eigentlich vorgegeben, dass für Chef der Armee nur Leute in Frage kommen, die jetzt schon höhere Stabsoffizier sind. Also das ist, man hat dann mit allen geredet. Und 6 Personen hat man ein Interview gemacht, 3 hat man dann in ein Assessment geschickt und dann hat Martin Pfister zusammen mit einer Gruppe von Leuten, einer Erfahrungskommission, seinen Entscheid gefällt. Beim Chef Nachrichtendienst ist es ein bisschen anders gewesen. Dort hat man den Fächer aufgetan, oder, weil man gesagt hat, es braucht ganz bestimmte Fähigkeiten, Qualifikationen. Und darum hat man dort auch ein Headhunter-Büro genommen, das wirklich Leute angesprochen hat. Beim Brigadier Ross war es so gewesen, er ist das gefragt worden, er hat sich selber beworben. Also er ist einer von denen gewesen, der gesagt hat, ich kann mir das vorstellen. Er hat, wie immer, dass man das so macht, er gesagt, er sei darauf angesprochen worden, tu doch. Und er hat sich selber überlegt. Er hat aber auch gesagt, für ihn sei es auch, er sei auch irgendwo durch einen loyalen Staatsdienst, ein Soldat. Oder wo, ja, wenn wir etwas Gutes tun können fürs Land, dann müssen wir es machen, oder? Und ähnlich, also jetzt nicht genau mit dem gleichen Wort gesagt, ähnlich auch der Serge Bavo. Also ich glaube wirklich, es sind 2 Leute, die eine gewisse Überzeugung haben, dass sie da etwas wollen machen. Man hätte weder der einen oder anderen müssen überreden, obwohl der Serge Bavo eigentlich auf gepackten Koffer gehockt ist, zum Botschafter in Algerien werden. Aber am Schluss vom Tag muss ich da sagen, ja, wahrscheinlich ist es im Nachrichtendienst zwar herausfordernder, möglicherweise, aber ich glaube auch interessanter.
Ich glaube auch, und es ist vielleicht sicher ein bisschen schöner da in einem Büro, ja, in der Schweiz. Ich glaube, es hat vielleicht die Familie auch nicht gerade unbedingt. Nein, wenn er dann eine Familie hat, dass man jetzt da einen Posten bekommt. Aber wir sind gespannt, weil Arbeit gibt es mehr als genug zu tun.
Das ist sicher so. Jetzt noch 2 kleine Geschichten. Indien ist hässig auf die Schweiz und wirft der Schweiz Rassismus vor und tut aber gleichzeitig die Hilfe sozusagen versprechen. Man könne also der Schweiz helfen bei Rassismus, systematische Diskriminierung und Xenophobie. Was ist passiert, fragt man sich noch. Hallo. Ja, die Schweiz hat zuerst Indien kritisiert und zwar, dass Indien müsse Minderheiten besser schützen und die Meinungs- und Pressefreiheit desgleichen. Das hat die Schweiz nicht nur bei Indien gemacht, sondern irgendwie auch noch bei Syrien, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, und bei Serbien, und zwar an dem komischen Gremium, dem Menschenrechtsrat in Genf. Ja, als ich es gelesen habe, dachte ich, Hilfe, was ist los? Oder das passiert halt, wenn du, oder irgendwie, wir haben mal den Grundsatz gehabt, und ich finde den immer noch gut. Wir tun uns nicht in die inneren Angelegenheiten von anderen Ländern einmischen, schon gar nicht öffentlich. Aber dann hast du halt in Genf so ein Gremium, wo man das so ein bisschen gegenseitig macht, oder? Und dann kommt halt der Retourkutschen über. Aber es bringt überhaupt nichts. Bitte, liebes EDA, hör auf mit dem scheiß Aktivismus. Geh wieder zurück zu der klassischen Rolle, die wir immer hatten, mit allen reden und im Zweifel immer hinter den Kulissen reden, nicht an irgendwelche Mikrofons eckeln. Und Indien, wo doch eine unglaubliche Geschichte hinter sich hat seit dem Zweiten Weltkrieg, wo auch etwas mit Minderheitenschutz zu tun hat. Und ich weiss jetzt nicht, wie Pressefreiheit genau ist, aber ich bin sicher, dass es genug zivile Organisationen, Journalistinnen und Journalisten in Indien gibt, die sich für das einsetzen. Und das ist eine Frage von Indien und es ist übrigens auch eine Frage in der Schweiz. Wir müssen uns alle immer Mühe geben und machen wir das doch, statt mit dem Finger auf andere zu zeigen.
Gut, ich bin ziemlich sicher, dass wir irgendwo in der Entwicklungsarbeit wahrscheinlich ein Projekt haben, das in Indien Medienfreiheit fördert.
Vielleicht noch ganz, LGBTQ ganz ja.
Also
oder Veloweg.
Ja. Wir überlehnen das doch lieber den Deutschen. Es ist doch die deutsche Art, dass man die Welt immer belehrt, was man alles besser machen sollte. Die sollen das machen und dann haben wir auch nicht so krude Artikel noch am Freitag, dass Indien plötzlich hässig auf uns ist.
Ich wollte nicht, dass Indien hässig auf uns ist. Es ist ein tolles Land. Ich war dort mal. Grossartig. Jetzt noch eine letzte Geschichte. Wäre eigentlich ein Löhli des Tages gewesen. Wir müssen das gerade so abhandeln. Nämlich der Regula Lüscher. Regula Lüscher, Architektin und Stadtentwicklerin. Sie ist lang in Berlin, hat sie geschafft. Oder dort weiss man ja, wie man mit Wohnungen und so umgeht. Sie fragt, braucht wirklich jede Wohnung eine Küche? Was meinst du?
Völlig überbewertet. Wir können ja ab jetzt eine Feuerstelle ausser am Haus machen, wo sich jeder kann treffen am Abend. Und dann gibt es einfach die eine Feuerstelle. Als nächstes kommt, braucht man tatsächlich Toilette und Dusche. Völlig überbewertet. Ich würde gerne wissen, wie es bei ihr die Haie aussieht.
Ja, ich bin überzeugt. Sie hat eine Küche, die sie mit niemandem teilt. Da bin ich hundertprozentig überzeugt. Und ich finde es wirklich eine Frechheit. Ich finde es schön aber, dass sie das sagt beim Blick, weil dann wissen wir, die Frau Lüscher, die eben das ganze Leben auf Kosten der Allgemeinheit beim Staat Geld verdient hat und Gott sei Dank ein bisschen in Deutschland. Nein, und ich meine, in Berlin, es ist ja alles, die verkehrt ja alles. Es ist ja, Berlin ist ja der schlimmste Ort für Wohnentwicklung oder so. Mich hat es erinnert an eine Kollegin aus Litauen, die mir erzählt hat, ist gleich alt wie ich, 70er, 80er Jahre aufgewachsen in Vilnius. Ja, sie haben ein Stockwerk gehabt für 3 Familien mit einer Küche. Und das ist nicht lustig, weil man will ja einigermaßen zur gleichen Zeit essen. Oder?
Und, ja.
Ja, aber Privatsphäre im Sozialismus von der Frau Lüscher oder im Sozialismus von Berlin wird völlig eingeführt. Ist doch nicht so schlimm.
Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn sie in irgendeiner Kommune will leben, wo man kein Eigentum hat, alles teilt, Küche draussen ist Kreuzberg. Oder gar keine hat. Feel free, tun aber uns nicht damit belästigen und das dann noch verkaufen als sinnvolle Vorschläge, wo wir uns irgendwie noch schlecht fühlen, wenn wir eine eigene Küche haben.
Viel wichtiger finde ich den Innovations-Tech-Talk von Swissmem. Da geht es wirklich nicht so um altbackene Ideen, sondern da geht es wirklich Innovationen von der Mem-Industrie in der Schweiz. Ich empfehle herzlichst, hört dort rein. Und der Link ist unten dran ebenfalls. Und jetzt gut zuhören.
Die Schweizer Tech-Unternehmen brauchen ihre Hilfe. Nach dem US-Strafzollhammer sind Arbeitsplätze und Firmen gefährdet. Im neuesten Tech-Talk erzählt der Swissmem-Direktor Stefan Bruckbacher, wie Tech-Unternehmen die Situation meistern und weshalb Tech-Firmen sie um ihre Unterschrift für die Swissmem-Petition bitten. Die fordern vom Bundesrat schnelle und vor allem liberale Massnahmen. Tech-Talk von Swissmem auf YouTube und Spotify.
Ja, das war es Bern einfach vom Freitag, 12. September 2025. Dominik Feusi und Camilote. Ja, wir wünschen euch allen ein schönes Wochenende. Geniessen Sie ein bisschen. Es herbstet ein bisschen, aber ich glaube, es wird noch ziemlich schön. Geht ein bisschen voraus und geniessen den Tag und denken daran, ihr müsst euch nie entschuldigen. Nie, nie, nie. Wenn ihr eine eigene Küche habt und wenn ihr nicht zu der Frau Lüscher in die WG zieht. Weil das macht man nur in Berlin. Das macht man in der Schweiz nicht. Danke vielmals fürs Zuhören, fürs Weiterempfehlen, fürs Abonnieren und gute Zeit.
Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird präsentiert von Breitling. Tickt präzise und bleibt cool. Selbst wenn die Welt mal aus dem Takt geraten. Schweizerisch seit 1884.